Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Die Neue Zeit. Ja, es gibt ein neues Format, das Werkstattgespräch. Einfach Austausch von Wahrnehmungen, was aktuell geschieht, wie sich der Übergang, in dem wir uns befinden, gestaltet. Und den Auftakt machen wir mit einem Gespräch Johannes Anunath und Robin Kaiser. Ja, Robin wird sich in der Folge gleich selbst vorstellen und meine Aufgabe ist es, den Johannes ein bisschen vorzustellen. Wir haben gemeinsam das Projekt Die Neue Zeit initiiert. Er ist Lebensforscher, Lösungsfinder, ein Meister der Worte auch für mich. Und ja, ansonsten kann ich nur einladen, auch auf unsere Webseite dieneuezeit.miteinander.info zu schauen. Da gibt es einiges an Texten, sowohl vom Johannes als auch von anderen. Und ja, bleibt mir nur euch zu sagen, genießt das folgende Gespräch. Einige sehr interessante Punkte drinnen. Auch immer wieder fein zu sehen, wie die unterschiedlichen Bilder zusammenpassen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann werde ich mal gerade eine kleine Begrüßung mit dir veranstalten, lieber Robin. Ich kenne dich noch gar nicht lange, sodass der offizielle Teil wenigstens irgendwie dann auch zu hören ist. Wir haben gerade uns das für die Zuhörenden schon kurz ein bisschen miteinander bekannt gemacht, weil es ist unser erstes Treffen heute. Und ich hatte so das Gefühl, sowohl der Robin als auch ich haben uns möglicherweise so interessante Dinge zu erzählen, dass wir das einfach mal mit aufzeichnen und schauen, was wir daraus machen. Ja, grüß dich, lieber Robin. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, tatsächlich, so in dem Moment, in dem wir es aufgezeichnet haben, hat schon wieder Störungen reingegeben, aber wir schauen einfach mal, wie die Verbindung hält hier.
Genau. Also das vielleicht auch für alle Zuhörenden, da ich hier in Paraguay eine sehr dünne Leitung habe und im Hintergrund gerade heftige Regenfälle ablaufen, wird in jedem Fall das Bild darunter leiden. Das bitte ich zu entschuldigen. Und wenn wir Glück haben, sind wir jeweils beide halbwegs gut zu verstehen. Ja. Ja. Vielleicht kannst du so zwei, drei Sätze zu dem sagen, was dich jetzt so gerade bewegt. Vielleicht gibt es auch einen Hinweis schon darauf, warum wir heute miteinander sprechen. Ne, ich hatte das vorgeschlagen, du hast sofort eingewilligt. Das war einfach fein. Und
Ja.
dann haben wir so die Brücke ins
Ja.
Gespräch rein.
Tatsächlich kriege ich gerade ganz viele Anfragen aufgrund meines neuesten YouTube-Videos, wo es um Nebenräume gibt, also energetische Räume, die man bereisen kann. Und ich habe da eine gewisse Erfahrung, wie man das macht, wie man bestimmte Räume anwählen kann und sich da einklinken kann. Und ich nenne das immer das tiefe Arbeiten. Also es gibt sozusagen das Oberflächenarbeiten, wo man hier, ne, in 3D etwas erwirkt, aber das tiefe Arbeiten, was mich wirklich zieht und bewegt und wo ich auch eine nicht sichtbare Expertise mitbringe, weil es da einfach keine Ausbildung wirklich zu gibt, obwohl natürlich Schamanen auf der Welt immer schon auch in den tiefen Räumen gearbeitet haben, ist es ein Thema, was mich sehr stark interessiert, wo ich auch viele Rückmeldungen zu bekommen habe, wie man das machen kann und wie wir uns eigentlich über einen energetischen Nebenraum organisieren können und darüber auch in einen telepathischen Kontakt kommen können.
Ja,
Ja.
super. Also damit hast du schon eine schöne Einführung gegeben. Ich habe deinen entsprechenden Podcast, nenne ich es mal, ist ja ein Audio letztlich, auch mir angehört. Sehr spannende Ideen dazu. Ich führe mal noch einen weiteren Namen ein, nämlich den Alexander Laurent, mit dem du dich ja auch sehr intensiv befasst hast. Da gibt es garantiert auch Verbindungen von den Hintergründen her. Und ich hatte schon so die Ahnung, dass das so wahrscheinlich erstmal im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen könnte. Da so ein bisschen zu teilen, was die Einschätzung anbelangt, was den Kontext anbelangt. Ich weiß, dass du sehr viel mehr an Hintergrund mitbringst, ich auch. Also Dinge wie Anastasia hast du schon erwähnt in dem Zusammenhang. Ich könnte da jetzt noch zwei weitere Namen nennen, die ich durchaus interessant finde. Das sind der Martijn van Staveren und die Angelina Philips.
Ja.
die in ähnliche Richtung schauen, sage ich mal. Ich sehe da durchaus ähnliche Feldhintergründe, aus denen heraus sie wissen. Mhm. Und umso spannender scheint mir zu sein, wie das dann zusammenpasst, was wir uns dazu denken, sagen wir mal, oder an Erfahrungen haben.
Ja, den Matein habe ich auch auf dem Schirm und momentan bin ich bei Christa Jasinski und genau. Die hat ja auch viel in die Welt gebracht. Genau, und ja.
Ja, genau. Also Christa Jasinski kenne ich jetzt die neuesten Dinge, die sie gesagt hat, weniger. Ich habe sie vor einer Weile schon so auf den Schirm bekommen, ist mehrere Jahre her und habe sie da recht aktiv verfolgt. Aber das Aktuelle, das kann ich nicht so einschätzen, inwieweit das jetzt eben auch Kontext bietet zu dem, was die anderen erwähnten sagen. Lass uns mal Folgendes machen. Ich hoffe mal, dass diejenigen, die das vom Thema her interessiert, dein Audio-Podcast gehört haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal stillschweigend aus, damit wir nicht alles von Grund auf neu hier aufbringen müssen. Das ist zeitintensiv. Dennoch braucht es ja einen Einstieg. Und insofern finde ich es jetzt ganz spannend, wenn du vielleicht ganz kurz versuchst, das, was du da sagst, direkt in den Zusammenhang zu bringen mit deinem Hintergrund, was so, sagen wir, die Wissenswelten von dem Alexander Laurent, die du auch sehr intensiv studiert hast, anbelangt. Weil das wird da jetzt nicht so angesprochen, wäre also quasi eine Art Upgrade.
Ja. Also, was im Vordergrund steht, ist eigentlich die Art, wie die Matrix programmiert ist. Also diese geometrischen Musterfiguren, die eigentlich die Grundlage ist, dieses wie es Alexander Laurent sagt, dieses siebendimensionalen Gefängnis. Und die Programmierung ist, also man muss sich vorstellen, eigentlich bewegen wir uns die ganze Zeit durch ein, also es ist ein leeres Blatt, ein leeres Quantenfeld und auf dem leeren Quantenfeld sind ganz bestimmte Existenzmuster einprogrammiert. Und wir bewegen uns die ganze Zeit parallel, sowohl auf dem Leere, in Räumen, die unbeschrieben sind, als auch der physische Körper vor allem in dem Raum, der halt einer gewissen Programmierung oder Bedingung unterliegt. So eine Grundprogrammierung wäre zum Beispiel Ursache-Wirkungsprinzip, ne, diese Idee von Karma. Das ist etwas, was eins zu eins irgendwie in diese dreidimensionale Matrix einprogrammiert wurde, aber nicht Wesenskern der Ursprungsmatrix ist. Also das heißt, Ursache und Wirkung oder Zeit, Kausalität ist eigentlich eine Idee, die nur durch die Programmierung überhaupt wirklich wurde. Und wenn wir dahinter treten und uns tiefere Räume der Schöpfung anschauen, dann sind solche Grundsachen, also die wir irgendwie sogenannte Naturgesetze als Naturgesetze bezeichnen, sind da absolut nicht mehr relevant. Ja.
Das ist ja spannend. Lass mich mal so eine Idee daneben legen, die mir, und zwar schon anlässlich dessen, dass ich mich mit dem Matein von Stavron beschäftigt habe, erstmals deutlich wurde. Ich habe da so die Inspiration aufgenommen, ja, spielen wir das doch mal wirklich durch. Das Ganze sei eine Art Programmierung. Mhm. Ich habe angefangen, nach Computeranalogien zu suchen, die so ein bisschen erklären helfen, was da passiert. Du hast ja schon ein bisschen in die Richtung gerade argumentiert. Jetzt habe ich allerdings ja, wie soll ich sagen, für mich eine Erkenntnis schon lange, lange, lange vorher gehabt, die da nochmal so richtig tragend geworden ist, nämlich die, dass es universell so etwas wie Destruktivität und Feindschaft nicht gibt, und zwar auf dieser absoluten Ebene. Ich nenne das mal Quelle. Kam mir eben als nächstes dieses Bild, was sowohl von Alexander Laurent als auch von der von Martijn van Staveren und der Angelina Philips vertreten wird, fragwürdig vor, was in Richtung dieser Begriffe wie KI geht, was in Richtung von feindlicher Übernahme unserer Matrix geht, dass diese Matrix ein Gefängnis sei. Also all diese Dinge, die dem Leben letzten Endes destruktiv, wenn nicht gar feindlich gegenüberstehen. Das schließt dann auch alles gewissermaßen mit ein, was andere Menschen dann in mehr oder weniger komplexen Szenarien anbieten, was feindliche außerirdische Zivilisationen und mehr anbelangt. Gewissermaßen folgert daraus für mich auch, wenn jemand sagt, ja, also es gibt die sogenannte ursprüngliche Menschheit, ob das jetzt in Ebene 7 dieses Bild von Alexander Laurent ist oder die ursprüngliche Menschheit, die von dem Martijn van Staveren auch irgendwo, was er nicht näher für mich erkenntlich gezeigt hat, verortet ist, aber außerhalb der Erdenmatrix. Das war für mich auch ein Missverständnis, beispielsweise, weil ich hergegangen bin und gesagt habe, wenn das ein Programm ist, dann gibt es dafür irgendwo einen Server. Dieser Server könnte gegebenenfalls Erde heißen, als ein subjektiver Erlebnisraum. Das wäre sowas wie ein Großfirma, vielleicht sogar multinational agierend, wo dann Serversysteme oder auch ein Server irgendwo steht und da läuft das Betriebssystem drauf. Das heißt irdisches Dasein. Das ist gewissermaßen dadurch organisiert. Also ob wir jetzt sagen, da gibt es sowas wie Polarität im Sinne der neutralen Phänomene, nicht die Dualität. Und das hat bestimmte Reglements und Grenzen im Sinne absoluten Erlebens. Ne? So weit, so gut. Dann gibt es neben dieser subjektiven Erfahrungswelt, die man Erde nennt, wahrscheinlich noch unendlich viele andere Erfahrungsräume, die ebenfalls subjektiv, nur ganz anders geartet oder auch sehr ähnlich geartet sind. Das kann man sich kaum noch räumlich vorstellen. Das ist eher als Energiefeld zu sehen für mich. Ja? Und diese Energiefelder, die sind gewissermaßen schon benachbart, wenn man jetzt doch irgendwie ein räumliches Phänomen da reinbringen möchte. Nur, ich komme für mein Verständnis von einem in das andere subjektive Erfahrungsfeld als Bewusstsein eben nur dann, wenn ich diesen Schöpfungsraum durchquere, also die Neutralität, die neutrale Zone. Und damit schließt sich das für mich eben aus, zu sagen, da haben wir. Es ist gleich fertig, ne? Aber dann schließe ich das aus, zu sagen, da ist eine KI, die kann das kapern. Das ist das alles noch im subjektiven Erfahrungsraum und nur dort, also menschlich geprägt, gewissermaßen. Also noch menschlicher Erfahrungsraum. Und der kann nicht von außerhalb kommen. Der kann für mich dadurch auch nicht von andersartigen Wesenheiten geprägt sein, beispielsweise. Ja? Das halte ich aufgrund dieser Vorstellungswelt, dass ich sage, dazwischen ist das neutrale kosmische Bewusstsein, die Quelle, sofort installiert. Ja, das ist wie die Firewall und die ist 100%. Die ist so objektiv. Ja, also Gott kann niemand bescheißen, zu gut Deutsch. Gewissermaßen, wenn man es jetzt religiös argumentiert. Ja, das geht schlechterdings von der Struktur her nicht, weil da kommt es her. Das heißt, wenn die Quelle der Ursprung all dieser subjektiven Erfahrungswelten, wer auch immer die gebaut hat, ist, ja, es gab da sicherlich so Metawesenheiten, da gibt es noch einen Gorassadin, der das sehr schön erklärt. Ne? Vielleicht hast du dich mit dem auch schon befasst. Er ist ja momentan mit seinem Semir da sehr, sehr, sehr präsent, ne? Mit seiner sieben Welten, neuen sieben Weltenwelt. Kann man auch darüber diskutieren. Also, jedenfalls so, um das mal einfach so als Statement gerade in den Raum zu stellen, würde mich jetzt tierisch interessieren, ob wir das irgendwie zusammengebogen bekommen, diese beiden doch sehr unterschiedlichen Ausgangs Orte.
Ja, also aus der Schöpferperspektive, die du ja auch gerade dargelegt hast, oder du hast ja eigentlich schon aus der Perspektive der zukünftigen Menschheit gesprochen gerade, ne? Und das ist die Sichtweise oder die schöpferische Realitätserfahrung von eigentlich einem erwachten Schöpfer, dass es nichts gibt, was deine subjektive Realität kapern kann. Und das ist auch die Ebene, die schlussendlich, egal was wir hier spielen, immer wieder greift. Also um die Realität kommt nichts herum.
Ob
So.
bewusst oder
Und
unbewusst, genau. Ne? Also das
genau.
entweder sind wir
Ja.
Opfer als Erfahrung oder aber wir steuern selber mit und dann ist es sogar ein bewusster Schöpfungsakt.
Und jetzt kommt halt der Punkt, dass wir uns an einem Punkt dafür entschieden haben, uns selbst auszutricksen. Also unseren Schöpfergeist so in die Falle zu locken, als ob wir uns eine Erfahrungswelt kreieren können, indem wir Opfer unserer eigenen Ursachen werden. Also das heißt, wir werfen uns in ein Szenario, was wir selbst kreiert haben und vergessen dann, dass es unser Szenario gewesen ist.
Wen siehst
Also
du denn
das ist
in der
so.
Hinsicht als ich an? Welche Ebene wäre das jetzt in dieser Erklärungsmatrix von einem Alexander Laurent? Wo befindet sich dieses Ich da gerade?
Ne, also das, Es befindet sich immer, also das kleine Ich befindet sich innerhalb, das große Ich befindet sich außerhalb und eigentlich sind die auch miteinander verbunden. Und es ist wirklich wie diese Erfahrung, ich programmiere mir ein Programm und setze mich, ne, also wie bei World of Warcraft, kreiere ich mir eine Figur und identifiziere mich mit der Figur, um mich in eine Traumwelt beziehungsweise eine virtuelle Realität. Und ja, also ich will nicht sagen, dass Materie an sich eine virtuelle Realität ist, aber von der Art, wie Schöpfung in der materiellen Schwingung aufgebaut ist, ist sie doch sehr konträr zu anderen Schöpfungsräumen.
Warum stellst du
Ja.
das in Frage, dass es eine virtuelle Welt nach unserem Computerverständnis sei? Also so etwas wie ein, ja, ich sag dazu da mal weitergesponnen, subjektiver Erfahrungsraum, also ein Angebot fürs Bewusstsein, da drin zu spielen.
Ja, es hat, also es hat mit der Art des Selbsterlebens in Trennung zu tun, dass wir uns zu einem Teil des Ganzen haben werden lassen, was auf einer höheren Ebene nicht möglich ist.
Wie
Ne?
meinst du das?
Also, naja, wir sind ja auf einer höheren Ebene, sind wir ja immer noch mit allem verbunden. Und wir erleben aber die Erfahrung von wir sind getrennt. Und dieses Trennungsprogramm ist eine für eine ganz bestimmte Erfahrung geschriebenes, also von uns letztlich geschriebenes, über bestimmt, also wir haben sozusagen bestimmte Kräfte eingespannt, die dann ne, das Polaritätsfeld aufgemacht haben. Das Spannungsfeld von verschiedenen Kräften, innerhalb dessen ja, Leben in Trennung, also Leben in Trennung kann nur durch Polarität und Dualität. Also ich habe gemerkt, dass du es begrifflich differenzierst. Die beiden ist auch eine wichtige Differenzierung. Ja, also.
Lass uns da mal einen Moment gerade innehalten. Das finde ich mir jetzt sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch für alle, die das jetzt hören mögen und für uns selber vielleicht noch wichtig, da einmal Klarheit reinzubringen, dass wir da wieder, sagen wir mal, dieselben Bilder verwenden. Ich würde es zum einen, was du gerade gesagt hast, noch eins krasser formulieren. Die Getrenntheitserfahrung, die ist sogar auf physischer Ebene ein Fake. Ja, das bestätigt uns ja mittlerweile die Quantenphysik. Wenn wir auf der Teilchenebene von Quantenverschränkung sprechen, dann ist das ein physikalischer Hinweis darauf, was spirituelle Menschen, die vom Bewusstsein her einfach sich in Verbindung begeben können, wissen, dass sie sagen, faktisch bin ich auch auf Körperebene mit aller Schöpfung verbunden, weil sie von mir ja ausgeht, so mein Bild. Das ist eine Projektion und nicht ein Sehen. Ja, das heißt, gewissermaßen bin ich auf der Ebene gewollt oder ungewollt, ne, in Unbewusstheit Schöpfer. Und die Herausforderung besteht für mich eher darin, so viel Bewusstheit in dieses Avatar, in diesen Körper reinzubringen, also Freischaltung auf Zellenebene, ganz faktisch, Freischaltung des Avatars auf Zellenebene, dass das besser wird, dass ich also mehr mit teilhaben und sogar in Abgleich mit der Schöpfungsebene mitgestalten kann. Das ist der Bereich, ja. Das andere, was du sagtest, ist die Geschichte mit der Polarität und der Dualität. Ich sage mal mein Verständnis davon, warum ich das auch so klar unterscheide. Es ist ganz simpel. Polarität sind für mich Phänomene, die wirklich physische Existenz erst so gestalten, wie sie sind. Das fängt schon auf der Teilchenebene an. Ich habe das minus geladene Elektron, ne, nach altem Bohrschen Atommodell, und ich habe das positiv geladene Positron für den Atomkern und noch ein bisschen was Neutrales da dabei. Das heißt, daraus, das sind die Bausteine, wie wir es mal gelernt haben in der Schule jedenfalls, die Bausteine für alle Materie. Inzwischen ist klar, es gibt noch andere, kleinere Teilchen drunter, aber irgendwie hat das immer mit Ladungsverteilung zu tun. Ja, selbst auf der untersten, auf der feinsten Ebene ist es eine positiv-negativ-Ladungsverteilung. Das ist
Oder
jetzt
links und rechts drehende Quanten.
eben, ne? Also wie auch immer man das benennen möchte, ne? Und genau diese links und rechts drehenden Quanten sind so das Bild, was dann eben auch für die Quantenverschränkung wieder herangezogen wird, dass man sagt, tausende von Kilometern experimentell nachgewiesen und in Echtzeit wird ein Quanten, ein Spin-Umdrehen des einen Quants beim anderen Quant reaktiv beobachtet, in Echtzeit. Das weiß man heute. So, da ist also eine Verbindung auf physisch messbarer Ebene sogar da. Wir reden nicht von Bewusstsein. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, so.
Wobei auf der Quantenebene ist ja, also da ist ja Bewusstsein und Materie fast identisch. Also
aber da will sind ich ja raus. Ja,
will ich ja raus. Da sind wir ja. Ja.
Ne? Ja. Genau. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort gefallen bin, das ist ein bisschen die Zeitversetzung. Ja. Sorry. Also genau darauf will ich hinaus. Ja, ich will aber noch einen Moment mehr in der Materie bleiben und mehr im emotionalen Dingen, wo dann nämlich die Dualität greift. Für mich ist, wenn man das jetzt unterscheiden möchte, folgendes: Polarität, Tag, Nacht, hell, dunkel, links, rechts, oben, unten, etc. pp. Das sind Aspekte physischen Seins, wie wir das hier kennen derzeit. Mag änderbar sein, ne? Ist auch eine Prognose, die zum Beispiel der Gorassadin macht, dass er sagt, das wird fluider. Ich habe mittlerweile eine recht klare Vorstellung davon, anderes Thema, wie diese Fluidität sich auswirkt und überhaupt zustande kommt. Ja, das ist. Das Fass machen wir bis, wenn überhaupt, ein bisschen später auf. Aber jetzt zur Dualität, da wird es subjektiv. Das heißt, das eine, das sind einfach, sagen wir mal, Betriebssystemeinstellungen, dass es diese Phänomene gibt. Die sind so. Und dann tritt die Dualität ein. Das ist, wenn man es jetzt ein bisschen auf die Spitze treiben möchte, so wie wenn Leute sagen, Tag ist gut, Nacht ist schlecht, hell ist gut. Ne? Es gibt Leute, die ins Licht gehen wollen und es gibt die, die Dunkelheit ablehnen. Ja? Also alles drum tun, um ins Licht zu gehen. Das ist verrückt. Ja? Also da wird dran deutlich, das ist etwas, was momentan halt so gespielt wird. Das nennen wir dann auch Dualitätsspiel. Und was meines Erachtens den Ursprung dieses gesamten Schlamassels zugleich eben auch ausmacht, dass wir meinen, dass wir neutrale, objektive Phänomene bewerten müssten. Also wir leben in einer Bewertungsszenerie. Und da scheint mir das Ganze eben so fragwürdig zu sein. Und das wird eben in diesem, nennen wir es mal, neuen Paradigma für mein Dafürhalten auch sich eben komplett verändern. Das ist meines Erachtens der Kern des sogenannten Shifts, dass wir in ein komplett neues Weltbild, in ein neues Paradigma, was Leben ist, rüberwechseln.
Ne? Ja, da bin ich ganz bei dir. Und lass doch nochmal genau einen Blick drauf werfen, was für eine Art von Betriebssystem hier in die also die Materie überhaupt hervorgebracht hat, den materiellen Existenzraum. Könntest du das Betriebssystem für das Leben hier auf Erden charakterisieren?
Also ich habe es momentan schlichtweg phänomenologisch beschrieben, so ist es. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir dann auch wenig Gedanken drum gemacht über das Warum. Ich habe es schlicht als einen von unendlich vielen subjektiven Erfahrungsräumen als gegeben angenommen. Ich glaube, dass du da weit mehr Erfahrung hast. Insofern gebe ich das Wort einfach mal ganz schlank zurück, weil da kann ich zu wenig dazu sagen.
Ja, also ich habe das meiste über die Erde gelernt, als ich nicht hier war. Oder als ich in andere Existenzräume, andere Schwingungsbereiche reingegangen bin, in bestimmte Nebenräume. Und da habe ich gemerkt, ah, warte mal, das Leben kann ja auch eine Klangwelle sein. Ne? Oder das Leben kann ja auch also so anders geartet sein, also dass keine physische Erfahrungseinheit überhaupt übertragen werden konnte. Also sowohl nicht von hier zu da, als auch nicht umgekehrt. Also das heißt, es gibt Leben, was so anders ist, dass wir uns es nicht anhand der physischen fünf Sinne irgendwie herleiten oder deuten könnten. Und in diesen Nebenräumen anderer subjektiver Realität wurde mir klar, was die Spezifität des Erdenbetriebssystems ist. So, und jetzt erklär mal jemanden, also erklär mal einen Fisch, dass er im Wasser schwimmt. Ja, wie machst du das?
Weil das so meinst. Ja, das ist. Probier's doch mal.
Ja, also es geht eigentlich nur, indem ich anderen Leuten die Erfahrung zeige, wie es ist in ganz anderen Nebenräumen, wo wirklich die ganzen Vorzeichen der materiellen Existenz einmal weggewischt sind. Und ich kann sozusagen.
Kann dich gerade nicht hören. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Aber gerade eine kurze Unterbrechung, dann geht uns nämlich nichts verloren.
Ja, wir gehen zu tief rein hier gerade.
Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Die Nebenräume.
Also ich kann auch dort nicht über etwas sprechen, sondern ich kann mich nur in diese Räume versetzen und aus den Räumen heraus sprechen und darüber in Sprache, in Klang irgendwie neue Frequenzen, neue Schwingungsmuster hier reinbringen. Und letztlich glaube ich, dass also wenn der Fisch wirklich erfahren möchte, was es heißt, Fisch zu sein und im Wasser zu sein und zu schwimmen und sich den ganzen Tag von Korallen zu ernähren, dann muss er irgendwie diese Transformation einmal machen, um aufs Land zu kommen. Ne? Einmal über Wasser, einmal wirklich diese Metamorphose durchlaufen, um einmal wirklich einen ganz anderen Realitätsraum zu erleben, um dann wieder zurückzukehren, um zu erkennen, okay, das ist das Element, in dem ich die ganze Zeit mich bewege. Und da sind wir wirklich tief in der Art der Programmierung von dem, was uns hier umgibt. Also das ist derart anders, als wir uns das mit den physischen fünf Sinnen vorstellen. Weil eigentlich ist das, was wir als aufgespannte Raumzeitmaterie erfahren, ist nur in einem Punkt. Das ist nicht größer als ein Schöpfungspunkt. Ja? Und dieser Schöpfungspunkt wurde so aufgespielt oder programmiert, dass innerhalb dessen so eine besondere Erfahrung, wie wir sie hier auf der Erde haben, machen können. Und dennoch ist aus einer höheren Ebene, ist es wirklich nur ein unausgedehnter Schöpfungspunkt, neben ganz vielen anderen Schöpfungspunkten auch.
Ja.
Und ja, also das ist etwas, da kratzen die Worte den Bereich des Unsprachlichen und da kann ich auch immer nur wieder den Aufmerksamkeitsscheinwerfer auf das Gefühl lenken, auf die innere Emotionalitätssensitivitätsschwingung, die mitkommt, wenn man sich mit solchen Räumen verbindet, die mit den Worten ausgesprochen wird. Und das ist halt einfach, sich solchen Räumen anzunähern, ist meistens, für die meisten Menschen ist es sehr angstbesetzt, weil es mit der Idee von Tod verknüpft ist. Ne? Weil man in diese Räume kann man nicht mit Sinnengepäck reingehen. Also du kannst sozusagen nichts aus dieser Welt in die Nebenräume mit transportieren. Und sobald du noch an einer Idee, die aus der sinnlich-physischen Realität stammt, festhältst, kriegst du den Wechsel nicht hin. Also also da darf wirklich jede Idee aus deinem Geist getilgt werden, damit es dich in den anderen Raum setzt.
Lass mich da mal versuchen, das in meine Sprache, in meine Bilder zu übersetzen, ob das für dich so stimmig sich anfühlt. Also am Anfang wäre für mich eine Frage, die in der Tat auch beim Lauschen dieses Architektenraum-Audios aufgekommen ist, nämlich. Und die ist für mich, du hast von Nebenräumen gerade auch gesprochen. Ich habe so für meinen Teil das Gefühl gewonnen, weil ich, also zwar nicht so methodisch, vermute ich mal, wie du, bei mir geht das anders. Das ist total intuitiv. Das sind gigantische Sprünge zum Teil. Und das ist ein Wechsel, der für mich auch nicht mit dem Erleben von Zustandsveränderungen verbunden ist. Also das passiert mir mittlerweile oder das ist für mich alles inzwischen komplexere Realität. Ja. Und insofern unterscheidet sich dann mein Wahrnehmen offenbar auch ein bisschen von deinem, weil ich den Eindruck habe, ich könnte das gar nicht als Nebenräume bezeichnen, sondern das wäre für mich genau dieses Vermuten von einer Art Membranen zwischen subjektiven Realitäten bereits. Und für mich war damals schon, ich kenne den Gorazadin seit 2016 oder sowas von seiner Arbeit her. Ich habe auch damals sein erstes Altera-Seminar mitgemacht, habe ihn da persönlich kennengelernt. Und was ich ganz hilfreich finde, ist seine Erklärweise, sagen wir mal, von Aspekten des Seins, was er mit diesen 21 Symbolen dann irdisch heruntergebrochen sich bemüht, zugänglich zu machen. Und wo er eben zum einen so etwas wie Emotionsqualität mit reinbringt. Das sind auch definitiv Schwingungen, das kann man spüren und das ist recht intensiv. Ja, also man kann diese Symbolik auch spüren. Ich habe auch im Maral gearbeitet, da passiert schon was. Das hat mir so die Idee bestärkt, das ist ein Versuch von Gore meines Erachtens, das irdisch greifbar zu machen, worum es universell, also in der Gesamtschöpfung letztlich geht. Und so habe ich das dann auch mich bemüht, Menschen zu erklären. Stellt euch mal vor, es gäbe so etwas wie Materie, das ist uns völlig vertraut. Andere kennen das aber gar nicht. Andere Wesenheiten, andere Bewusstseine. Jetzt ist für sie beispielsweise nur als Vermutung vielleicht der Schlüssel dazu, so etwas wie dieses absolute Symbol, ich weiß nun zufällig sogar noch, wie es heißt, das ist Stam, das ist die absolute Materiequalität. Und darüber haben sie ihren Schlüssel als Zugang dafür, was wir als Menschen, als Materie in abgeschwächter Form erleben, gemischt mit anderen solchen Qualitäten. Ja, das wäre jetzt mal so ein kleiner Zugang dazu, völlig außerhalb von Räumlichkeiten. Ja, und du sagst schon, ja, also damit konnte ich das offenbar fühlbar machen, dass da, sagen wir mal, Übereinstimmungen da sind. Nur, dass ich eine ganz andere Bilderwelt habe. Ja, also für mich wären es diese Membranen von Erlebnismöglichkeiten, wo immer Mischungen dieser verschiedenen, nehmen wir jetzt mal die Symbole als Hilfsmittel, dieser verschiedenen Symboliken, also der Qualitäten dahinter bestehen. Und die sind in jedem dieser Räume anders. Ja, das sind quasi die Grundeinstellungen des Betriebssystems.
Ja. Es gibt ja, also in dem Sinne sind ja auch, also alle Räume sind ja fraktale Abbilder von allen anderen Räumen auch. Es gibt ja sozusagen keine, also es gibt zwar schon Energiespezifizierung, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Materieraum oder das ist jetzt ein Raum von der Christusenergie oder was auch immer. Und das hat dann eine ganz bestimmte Energiequalität. Aber letztlich ist, je dichter die Räume an die Quelle kommen, ist das ganze Farbspektrum mit drin. Mhm. Also sind sozusagen fraktal alle anderen Räume mit vorhanden. Und das kann man tatsächlich auch sich wie ein Multimembran vorstellen. Ne? Ja. In dem.
Jetzt haben wir gerade einen kurzen Aussetzer. Kleinen Moment. Jetzt höre ich dich wieder. Sagst du es nochmal?
Genau. Also, das kann man sich als ein Multimembran vorstellen, wo man Teile seiner eigenen Aufmerksamkeit gelagert hat. Also, ich bin ja auch, also das, was ich bin, ist ja gleichzeitig auf jeden Ebenen existent. Es gibt ja mich nicht nur in einer Schwingung, sondern mich gibt es in allen Schwingungsvarianten, die es überhaupt gibt. Von der tiefsten Materieschwingung bis zur höchsten Schwingung ist mein multidimensionaler Körper auf allen Räumen aufgestellt. Und mich mit mir selbst zu verbinden, heißt, mich in anderen Räumen kennenzulernen.
Ich habe eine Vermutung. Wenn du jetzt ich sagst, dann ist meine Vermutung, weil an dem Punkt bin ich auch gelandet, dass wir da schon haarscharf an dem Übergang zu diesem, was ich nenne, kosmischen Bewusstsein sind. Also ich bin dahin gekommen, indem ich das näher beforscht und durchdacht, also schon auch wirklich mit dem Verstand durchdacht habe, bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, also diese ganzen komplizierten hierarchischen Konstruktionen, wo es dann noch alle möglichen Etagen von Gruppenseele und was auch immer allem gibt, die sind nicht nur kompliziert, sondern vermutlich auch schlichtweg nicht hilfreich, sondern ich vermute mal, dass es außerhalb dieser, nennen wir es mal weiterhin Membran, haben das jetzt gerade so schön eingeführt, also außerhalb dieses subjektiven Erfahrungsraum eben lediglich noch dieses, ich nenne es jetzt mal Quellbewusstsein oder kosmische Bewusstsein gibt, mit dem ich mich in dem Moment synchronisieren kann, wo es mir gelingt, diese Membran zu durchdringen. Und jetzt, ich mache mal eine Überleitung, fällt mir gerade auf, jetzt wird es nämlich spannend. Wenn wir das betrachten, was dieses aus dieser Membran rausgehen anbelangt, haben wir es dann, weil wir das Phänomen wirklich haben, mit einem Austritt aus einem Gefängnis zu tun oder lediglich mit einem Erkenntnisvorgang, über den wir Dinge in unserem Avatar, im subjektiven Erfahrungsraum, reaktivieren oder überhaupt aktivieren, Freischaltcode von der Quelle. Ich bin also dann momentweise zumindest über mein, so nenne ich das jetzt, bewusstes Sein, präsent, innere Zentriertheit, meditativer Zustand oder auch nicht, in direktem Abgleich mit dem kosmischen Bewusstsein. Und in diesen Momenten bringe ich neues Wissen mit. Da bin ich direkt in Verbindung mit der Quelle, inspiriere also in der Blase, in dieser Membran. Dann ist es aber für mich auch kein Gefängnis. Dann ist es lediglich eine Konsequenz eines mehr oder weniger bewusst betriebenen Erkenntnisweges, den jeder Mensch auf seine Art und Weise qua Definition ja absolviert. Denn für mich ist Menschsein Ausdruck und Erfahrung machen.
Also es ist so ein bisschen die Frage, fühlst du dich als Gefangener, wenn du dich selbst einschließt und den Schlüssel wegschmeißt? Das ist so ein bisschen, ne? Also weil das Membran wird ja dann durchstoßen, wenn du dich auf der höheren Ebene erkennst. Also wenn du dich als dein eigener Gefängniswächter betrachtest.
Das ist jetzt dein Bild, Robin. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bild für mich eins zu eins auch so als Empfindung sowieso nicht, aber als Phänomen passt. Mir scheint es was anderes zu sein. Also ich kann zwar noch nicht genau sagen, was jetzt so dieses Avatar, der menschliche Körper, alles für Qualitäten mit sich bringt. Ja, weil das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und es unterscheidet sich auch vom Rest dessen, was wir als irdische Existenz beschreiben. Das ist mir auch bewusst. Da bin ich noch am Forschen, wie ich das jetzt beschreiben möchte gerne. Ja, also in Computeranalogien sind wir zugleich Einzelplatzrechner, wir sind Sensorik ohne Ende, wir sind aber auch zugleich Sendeantennen, nicht nur Empfangssensorik, Projektoren und was auch immer alles mehr, Speicherplatte, lokale Speicherplatte. Ja, also da kommt vieles zusammen.
Ja? Worauf ich mit diesem Bild von sozusagen... Wir setzen uns in ein bestimmtes Membran, was jetzt gerade als dieses Bild von Gefängnis, packen den Schlüssel weg und stehen aber gleichzeitig außerhalb des Membrans als unser eigener Wächter. Und die Durchstoßung des Membrans kann aber nicht von innerhalb passieren, sondern nur in der Erkenntnis, wir sind immer außerhalb des Membrans gewesen auch. Das heißt, wir haben immer schon den Schlüssel, aber nicht von innerhalb. Wir haben den nur von außerhalb, den wir uns selber reinreichen können. Das ist das Bildnis, was ich reingeben wollte.
Okay, ich lege mal mein Bild daneben, aber ich spüre, was du meinst. Ja. Mein Bild wäre nämlich jetzt mal wieder in der Computeranalogie, ich sag mal, neutraleres für mein Dafürhalten, ne? Weil Schlüssel wegwerfen, Gefängnis und so weiter, das ist ja so befrachtet. Mein Bild wäre so ein bisschen wie das ultimative universelle Softwarehaus, Microsoft oder was auch immer, keine Werbung, ja, kann auch Apple sein. Nee. wurscht, also ein ultimatives Softwarehaus und da kommt letztlich jeglicher Programmcode her im Sinne von Gestaltung der subjektiven Welten. Das ist also das Meta-Ich sowieso. Das ist dieses kosmische Bewusstsein. So. Auf Computerebene wäre das also das Softwarehaus, schreibt Programme mit vielen Programmierern. Vielleicht gibt es auch Wesenheiten, die diese Funktionen wirklich übernehmen. Ne? Auch sowas hat der Gorazadin eingeführt, ne? Die Demiurgen hat er sie genannt und andere. Ja. Also solche Aufgaben übernehmen auf planetarer Ebene oder noch weiter gefasst. Und wir haben in unseren Zellen, ne, Gesetz des fraktalen Phänomens, wir haben in unseren Zellen aber alles, was Microsoft an Programmen bietet, also das universelle Softwarehaus, haben wir dort bereits abgelegt. Wir müssen es noch nicht mal runterladen. Was aber fehlt, ist jetzt der Zugangscode. Also schon eine Art Schlüssel. Und den, genau nach meinem Verständnis, den können wir eben in diesen Momenten des bewussten Seins für spezielle Erkenntnisse oder Fähigkeiten eben dann uns wieder herholen. Also es ist kein Bild des sich bewachen, sondern wie eine Art, nennen wir es mal, und zwar zum höchsten Wohle wirklich, Mechanismus, der ausschließt, dass hier auf dem Planeten, in diesem subjektiven Erfahrungsraum, allzu viel Schindluder mit solchen Fähigkeiten getrieben wird. Den Schlüssel bekommen wir erst, wenn die Befähigungen dafür auf Avatar-Ebene ausreichend sind. Wenn also das, was hier in unserem Körperbewusstsein präsent ist, vom kosmischen Bewusstsein, genügend aktiv und wach ist, um damit verantwortungsvoll umzugehen. Und das machen wir gerade. Und damit programmieren wir meines Erachtens eben genau jetzt hier diesen Planeten und sein Betriebssystem Open Source neu. Also es wird ergänzt. Das Gefängnis wird quasi, die Türen werden geöffnet, jeder kann rein und raus gehen und entscheidet freiwillig, ob er drin spielen will oder woanders. So mein Bild. Also ein freiheitliches Grundbild.
Ja. Ja, also das ist ja auf jeden Fall das, wo wir hingehen, ne? Dass auf einmal von Lizenzverträgen alles auf Open Source umgestellt wird. Ja, das sehe ich auch.
Und das ist so kosmisches Prinzip. Ne? Open Source ist kosmisches Prinzip. Jeder darf ran, aber es gibt Spielregeln gewissermaßen.
Genau. Und um noch ein Bild reinzubringen, für mich sind wir hier wie in der Grundklassenstufe des kosmischen Klassenzimmers. Also wir lernen hier die ersten Schritte, wie sich Bewusstsein überhaupt entwickeln kann, aus materisch, also aus der Materie-Sicht. Und gleichzeitig hat die materielle
Augenblick, jetzt mal wieder einen kleinen Aussetzer. Merkt ihr mal, was du sagen wolltest? Jetzt höre ich dich wieder.
Die materielle Schwingung hat die Vielfalt von so viele verschiedene Bewusstseinsschwinge gleichzeitig parallel aufzunehmen. Also dass nebeneinander her ganz einfache Bewusstseinsstrukturen mit sehr hochkomplexen, also sehr weit entwickelten Bewusstseinsstrukturen parallel nebeneinander her laufen und existieren können. Und das ist ein besonderes Merkmal dieses Existenzraums, was wirklich phänomenal so aufgebaut wurde. Und dennoch sind wir hier wie, naja, eigentlich in der göttlichen Grundschule, wo wir erstmal lernen, was es heißt, dass all unsere Gedanken, all unsere Taten schöpferisch sind. Und mit schöpferisch meine ich, dass wir eines Geistes sind und dass eigentlich jeder Gedanke, den ich denke, mit dem Allgeist gedacht wird und auch gleichzeitig mit der Energie des Allgeistes. Das heißt, ich kann eigentlich keine getrennten Gedanken denken. Und wenn ich sehe, dass hinter jedem schöpferischen Ausdruck die gesamte Energie der gesamten Schöpfung steht, dann haut's mir einfach, ne, dann wird's mir einfach den Erfahrungskörper sprengen, wenn ich das 100% integriert hätte. Ne? Und wir sind dabei, gerade stückweise das wieder zu erkennen, dass hinter jedem schöpferischen Ausdruck die gesamte Kraft der gesamten Schöpfung steht. Und das verändert unser Wirken oder das hebt unser Wirken auf eine ganz andere Größenebene.
Das ist jetzt interessant. Kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, wie du zu dieser Annahme gekommen bist? Also das ist ja allgemein in der spirituellen Szene durchaus bekannt. Wir seien hier in so etwas wie einem kosmischen Kindergarten derzeit. Ich sage mal meine Worte jetzt. Wie ist das für dich losgegangen? Du wirst ja nicht irgendwas nachplappern, gehe ich von aus. Also da brauchst du eine Erfahrungsreferenz. Ja.
Es hat damit was zu tun, wie wir mit Gedanken umgehen. Und wie sehr wir die Schöpfungskraft unserer Gedanken anerkennen und damit bewusst unser Leben kreieren. Und auf anderen Ebenen ist es halt zack, zack, spontan Manifestation. Wir kreieren uns ganze Welten innerhalb von Sekunden und lösen sie dann wieder auf und haben einfach umfassendere Soforterfahrungen von spontanen Impulsgebungen, schöpferischen Impulsgebungen.
Verstehe.
Und hier gibt es den Schutzmechanismus von Zeit, also dass wir zwischen einem Gedanken und deren Manifestation Zeit haben, dass wir es noch sozusagen überdenken können, dass wir nochmal Sachen zurücknehmen können und nochmal, und das ist wie ein Raum und Zeit ist wirklich ein Hilfskonstrukt, damit wir uns in unsere Schöpfungsgröße aufbauen. Ne, da jetzt kehren wir diese Idee von, es ist ein Gefängnis um, und also es ist sowohl etwas, was uns in einem kleineren Aspekt unserer selbst hält und gleichzeitig, also guck mal, eine Topfpflanze, wenn sie aufwachsen muss, dann hat sie auch zu Anfang einen kleinen Topf und die kann nicht zu Anfang einen Riesentopf haben. Ne, die braucht irgendwie eine Begrenzung, um aus der Begrenzung wachsen zu können. Ja. Und wir sind gerade, also Raum und Zeit, Materie ist wie die kleine Umrandung der aufwachsenden Topfpflanze, die dann stückweise immer einen größeren Topf bekommt und irgendwann wird Raum und...
Augenblick, irgendwann wird Raum und da brach es wieder ab. Jetzt bist du wieder da.
Und irgendwann werden wir diesen Topf einfach nicht mehr brauchen, weil wir merken, wir sind in der Erde der Schöpfung selber verwurzelt. Und wir brauchen diese Hilfskonstruktion von Raum und Zeit als ein, also es sind ja Erfahrungshilfskonstruktionen nach meinem Gefühl, brauchen wir nicht mehr, weil wir sofort, also weil wir auch den inneren Reinheitsgrad haben mit unserer Schöpferkraft auf eine Weise umzugehen, die niemanden schadet.
Das ist sehr spannend, ne? Also wenn ich das mal aufgreife, dann haben wir zum einen, du sagtest jetzt dennoch Gefängnis, ne? Das mit dem, was du danach gesagt hast, es ist eine Begrenzung, gefällt mir sehr viel besser. Also ich würde es als einen sehr begrenzten, bisher sehr begrenzten Erfahrungsraum sehen. Ja. Ne? Und ich würde uns beiden jetzt zugute halten, dass wir zumindest doch das eine oder andere eben bereits erkennen können, was weit, wirklich weit über das hinausgeht, was derzeit gelebt wird, typischerweise, wo also die sogenannte Allgemeinheit sich noch drin befindet. Jetzt ist für mich ein spannender Punkt. Also ich habe jetzt gerade eben heute Nacht das neue Video vom Dieter Bröers bewusst sofort ins Netz gestellt, weil es ja doch auch sehr hilfreiche Ausblicke für diejenigen gibt, die es lesen können. Insofern so meine neugierige Frage an dich. Ich bin da sehr optimistisch und zuversichtlich. Für wie groß hältst du denn jetzt den Sprung aus dem Kindergarten oder der ersten Klasse, was einen Übergang in Andersartiges anbelangt? Also der Dieter Bröers hat ja ein paar Ausblicke auf seine Erde 2.0-Vision gegeben. Ich bin nun, sagen wir mal, in der komfortablen Lage, seit etwa Ende 2012 ein ultraklares Bild dessen einfach sehen zu können, wie eine gewisse Zeitlinie, die ich für sehr wahrscheinlich halte, minutiös genau sich in ihren Qualitäten darstellen wird oder schon tut. Ja, also als ob ich 2012 quasi das erste Mal gezeigt bekommen hätte, was da alles drin verborgen liegt. Und daraus schöpfe ich, wenn ich schreibe, ich weiß das, ne, das sind für mich keine Visionen, die ich mir ausdenken muss, sondern letztlich zoome ich in einen bestimmten Aspekt rein und schaue, was sehe ich denn da und schaue dann, wie ich das in irdische Worte und Wortbilder fassen kann, die leider Gottes oftmals die Menschen schon überfordern in der Art und Weise, wie es dann geschrieben ist.
Ja, da kann ich dir die Hand reichen. Ähnliches ist bei mir auch. Und ich kann auch sehr gut mit deinem, du zoomst in einen Aspekt rein und lässt ihn entfalten dadurch über deine Worte, würde ich genauso ausdrücken. die Frage ist, also alles baut sich ja spiralförmig auf und an bestimmten...
Augenblick, an bestimmten, da riss es wieder ab, kleinen Moment.
Jetzt
höre ich dich wieder. Sagst du den letzten Satz nochmal bitte?
Wir werden Punkte in der kosmischen Spirale erleben, die wie ein Portal bildet in die nächsthöhere Ebene. Also wir springen sozusagen von einem Kreislaufzyklus in den nächsten und in diesen Punkten wird es dann auch leicht, sozusagen von der nächsten in die übernächste Qualität zu springen. Und da ist es so ein bisschen die Frage, wir können tatsächlich als Menschheit in bestimmten Zeitqualitäten zwei Schritte auf einmal machen. Und was ich für viele Menschen sehe, was sein kann, und das habe ich auch schon in vielen Videos bezeichnet, ist diese Lichtkollektive, dass irgendwas ins Ausgleich gebracht wird von dem Dunkel-Asurische in ein Licht-Asurisches System, was genau ähnliche Versklavung bloß mit anderen Vorzeichen. Nochmal eine Schleife drehen in etwas, was uns nicht ganz zu dem kosmischen Menschen werden lässt, aber eine Zwischenstufe darstellen kann. Und
Das
ich denke, dass
wäre
viele,
eine Zeitlinie, okay.
genau, das
Welches wäre die
wäre,
erstrebenswerte bzw. deiner Ansicht nach sehr wohl mögliche Zeitlinie? Wie würdest du die charakterisieren? Was passiert
genau,
da?
also wir überspringen den Zyklus des Lichtkollektiven und gehen in eine Zeitqualität der Individualschöpfung in einem reinen menschlichen Erfahrungsraum. Das heißt, momentan ist der menschliche Erfahrungsraum derart von unterschiedlichen Religionssystemen oder philosophischen Ansätzen aus nicht-materiellen Realitätsebenen gespeist, die so viel Verwirrung im irdischen Planfeld herstellen, dass man wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und was passieren wird, ist, über ein bestimmtes Tiefenerkennen bei den Menschen wird es klarer werden, wofür das Leben auf Erden da ist, wie es gedacht ist und wie es gelebt werden kann. Und da sind wir eigentlich in einem individualschöpferischen Prozess. Also da wird, ne, das hat was mit dem Ausgleich von rechts- und linkshemisphärischer Befeuerung zu tun. Es hat was damit zu tun, wieder in die Kreativität zu gehen, wieder männlich-weiblich in Ausgleich zu bringen. Und letztlich wird es wie, ja, also ein wichtiger Aspekt, der dann irgendwann auslaufen wird, ne, nach einem Höhepunkt, ist halt dieser technologische Weg. Also, der einfach keine Zukunft hat hier auf Erden. Ne? Also die Hochtechnologisierung wird sich also letztlich auf einem anderen Parallelplaneten fortsetzen, höchstwahrscheinlich aber nicht mehr hier auf der Erde. Und dann werden wir wieder mitkriegen, dass alle Sachen, die wir eigentlich technisch versucht haben, einfach nur einen Abgleich, ein Abbild unserer eigentlichen geistigen Fähigkeiten sind.
Ja, also darüber habe ich ja geschrieben, ne, so diese Dualität, ja, es ist eine Dualität zwischen Inner Technology und Hightech, ne? Also iTech und Hightech, so habe ich das mal genannt. Ja. Was passt sehr gut für mich, also kann ich voll und ganz mitgehen. Ich habe gerade einen Impuls bekommen, habe mal auf die Uhr geschaut. Wir sind schon relativ lange am Aufzeichnen gerade. Mich würde jetzt eins, weil viele Menschen jetzt momentan gerade so schauen, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Mir wird es gut gefallen, wenn wir uns so zum Abschluss noch einmal ein bisschen darüber austauschen. Ich bin da sehr gerne sehr pragmatisch. Was heißt es denn ganz konkret fürs Alltagsleben? Wie ändern sich, mal so punktuell angetickt, wie ändern sich so die Grundaspekte? Also was wird in diesem neuen Menschsein so fundamental anders sein als jetzt mit deinen Worten benannt? Und dann lege ich mal versuchsweise meins ein bisschen daneben, weil ich gehe davon aus, dass wir auch da durchaus Entsprechungen finden werden.
Ja, also ein Hauptpunkt, den wir erfahren werden, ist die Beziehungsqualität, die zwischenmenschliche Beziehungsqualität, die anstatt auf Misstrauen wieder auf Vertrauen basiert. In allen möglichen Hinsichten, also sowohl partnerschaftsbeziehungsmäßig als auch im Arbeitskontext. Und das ist eigentlich, also das ist die Basis für ein wahrhaftiges Menschsein, dass wir wieder vertrauensvolle, offene, authentische Beziehungen leben. So.
Wie kommt es denn dazu? Also wie können die Menschen in diese Qualität kommen? Was braucht es dafür?
Kommunikation, ne, transparente Kommunikation, Eingeständnisse, dass sie bisher Muster gefahren sind mit ganz vielen Sachen. Und letztlich, also ja, sich selbst, also auch vielleicht so ein bisschen den Forschergeist, die Neugier, in sich reinzugucken, sich zu konfrontieren und ja, also das sind, da berühren wir jetzt Punkte, die auch viel in anderen Kreisen schon angesprochen wurden, ne? Diese aus der Balance geratene Egozentrik, ne? Weil also eine Selbstbezogenheit oder auch eine Selbstliebe ist ja, also ne, vielleicht die Differenzierung zwischen Egonalität und Selbstliebe wieder ganz klar zu bekommen, ne? Weil ganz viel wird da auch in der spirituellen Szene durcheinander gebracht, ja. Wo man sagt, ja, du bist so egoistisch und dann, nee, das ist eigentlich nur eine Form, dass ich mich um mich selbst kümmere, von Selbstliebe. Das ist völlig legitim und das darf auch sein. Aber es gibt eine aus der Balance gekommene Selbstverbindung, die dann in sowas wie Egozentrik mündet. So, und da haben wir eigentlich ein Loch, ein Loch des Mangels, was nie.
Augenblick, ein Loch des Mangels, was nie. Da haben wir wieder einen kleinen Ruckler.
Ne, also
jetzt höre ich dich wieder. Kannst du den letzten Satz nochmal bitte sagen? Ein Loch
dass
des Mangels?
Wir da, also in der Ego. Ja, was nie zu füllen ist. Also wenn wir, also Egonalität kennzeichnet sich besonders darüber, dass wir die ganze Zeit etwas in uns aufnehmen und egal wie viel wir davon konsumieren, egal auf welcher Ebene, egal womit, dass das, was wir eigentlich damit füllen wollen, nie gefüllt wird, sondern dass es alles durchgeht und wie ne, abgesaugt wird. Und das ist eigentlich auch das Stichwort. Lass uns nochmal auf deine Frage zurückkommen. Was verändert sich noch ganz konkret? Mhm. Ne? Ich habe angesprochen die Beziehungsebene, also die zwischenmenschliche. Damit wird sich also ganz fundamental unser Arbeitsdenken verändern. Ne, ich lebe, um zu arbeiten, ich arbeite, um zu leben. Da kann man mal schauen, wo in dem Verhältnis man gerade noch drin steckt. Und es wird viel mehr Raum für Selbstentfaltung geben. Es wird viel mehr Raum geben in kreative Eigenschöpfung, dass Menschen völlig ohne Druck dem nachgehen können, dem sie eigentlich wollen, ne? Wo sie keine Vorgaben haben, womit sie sich gerade zu beschäftigen haben. Und also dieses Finanzsystem ist natürlich auch, jedes destruktive System ist irgendwann selbstdestruktiv, weil alles mit allem verbunden ist. Also alles, was zerstört, wird zerstört, eben seines Wesens halber. Also das waren so ein paar Punkte. Mhm.
Das ist jetzt ganz interessant. Du hast so ein paar Anknüpfungspunkte genannt, die ich gerne nochmal kurz ausfragen wollen würde. Nämlich, ja. Ich bin da immer sehr präzise gerne, weil erst dann wird es konkret. Ja. Die Qualitäten gehe ich eins zu eins mit, die du genannt hast. Was mir noch fehlt, ist, sagen wir mal, der Ausgangspunkt des Ganzen. Also was braucht es an andersartigen Qualitäten, damit die Dinge, die du gerade benannt hast, überhaupt, sagen wir mal, ins Rollen kommen? Gewissermaßen. Also wie sieht, wenn man so möchte, die innere Veränderung aus? Wo gilt es also hinzuschauen, mehr Aufmerksamkeit drauf zu richten, weil wir eh gerade drin stecken. Es kann kaum noch jemand weggucken, zumindest mal nicht im westlichen Bezugsrahmen weggucken. Ja. Jeden hat es irgendwie am Wickel. Ne? Mhm.
Also bei vielen sehe ich, dass sie ihr ganzes Leben in dieses System investiert haben und diesen Glaubenssatz fahren, naja, wenn ich jetzt schon 30 Jahre dem System gedient habe, dann muss ich das jetzt auch noch weitermachen. Ich kann das jetzt nicht, ich habe jetzt schon so viel da reingesteckt, ich kann das jetzt nicht aufgeben. Und die Fähigkeit, sich selbst Fehler einzugestehen und die zu kommunizieren und zu sagen, okay, ich habe die ganze Zeit einem System gedient, was mir nicht gut tut. Und ich, ich gestehe mir das ein und ich bin trotzdem bereit, mich neu auszurichten. Das ist einfach, also dieses Selbsteingeständnis, diese radikale Ehrlichkeit und in dem Kontakt mit sich selbst wieder zu merken, ey, was ist eigentlich mein Wille? Was wünsche ich mir eigentlich jenseits von Normen und Wertvorstellungen, gesellschaftlichen Einprägungen?
Ja. Okay, ich möchte gerade mal noch ein zusätzliches Wort einführen oder ein Phänomen, was dir garantiert mehr als geläufig ist. Ich muss gerade an Gopal denken und sein eines schon ein paar Monate zurückliegendes Audio, wo er Deutschland im offenen Traumavollzug charakterisiert hat. Ich fand es genial. Ich fand es sowas von auf den Punkt. Er hat das auch fortgesetzt, also auch ein paar jüngere Audios von ihm gehen in dieselbe Richtung und machen Menschen darauf aufmerksam, worum es eigentlich geht, ja? Nämlich so dieses in Beziehung gehen auf einer ganz praktischen Ebene. Ich bin da, ich werde auch nicht weglaufen, ich bin robust und dein Nervensystem, ganz praktisch und dinglich, dein Nervensystem darf sich an meinem neu ausrichten. Ja? Mhm. Und das ist ein solcher, ich will mal sagen, Vertrauensvorschuss, den von der einen Seite jemand anbietet, ich bin unkaputtbar, da muss man sich selbst ja auch erst einmal trauen, und der andere seinerseits ist letztlich gefordert, sich zu entscheiden, das sagt er sehr schön, zwischen weglaufen oder sich dem Prozess hingeben. Das ist letztlich unwiderstehlich. Also er kann nur davon gehen, um dem nicht mehr ausgesetzt zu sein, oder es wird passieren. Vorausgesetzt, dass das andere Wesen, der andere Mensch, und das kann man ja übertragen auf alle Beziehungen, und seien sie nur 2 Sekunden lang oder eine Minute bei Aldi an der Kasse, da finden Beziehungen statt. Ja, und ich erlebe das so häufig, du kennst das sicherlich auch sehr gut, dass diese Momente so unendlich wertvoll sind, einfach den anderen spüren zu können und auch diese Not, dieses Bedürfnis nach Neustart, nach Kalibrierung zu spüren. Ja? Ja. Also meines Erachtens ist dieses Wort Traumatisierung der Menschheit ein exorbitant wichtiges Schlüsselwort in der Zustandsbeschreibung, um den Hinweis darauf zu geben, wo ansetzen, weil traumatisierte Menschen in dem Zustand, wie sie sich weltweit befinden, sind schlechterdings, das sehen wir gerade, nicht in der Lage, diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, von sich aus selber zu bewerkstelligen. Die sind im Traumakreislauf.
Ja, geschweige denn, sich und andere klar wahrzunehmen. Ne? Exakt. Es wird ja im Trauma wird ja die Wahrnehmung so verzerrt, dass man so, also das in Kreisläufen steckt und konfabuliert und da kommt nichts mehr ran.
Also runter von der Bühne, neues Drehbuch schreiben und dann erst wieder spielen gehen, gewissermaßen, ja, als ganz krasse Beschreibung. So, das geht natürlich nicht, ja, weil Systemwechsel im laufenden Betriebszustand, infolgedessen, braucht es eben, sagen wir mal, so viel Wachheit für diese Details, so viel Wachheit wie möglich, den Verstand maximal benutzen, die Dinge zu durchschauen, wäre jetzt so meine Lesart dabei, als momentane Erfordernis. Und da rede ich die Menschen auch immer wieder drauf hin. Ja? Mach sie darauf aufmerksam, in dem Moment, wo Unschärfen entstehen, in dem Moment, wo die alten Schleifen einsetzen, sofort innehalten, Augenblick, da will ich dich da gerade drauf hinweisen. Ne? Geht natürlich nur in vertrauensvollen Beziehungen, ne? Das ist so. Ansonsten ist es nur Konfrontation. Ne? Ja. Es ist aber meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der momentan ansteht. Ja. Noch eine Ergänzung. Du hast von dem destruktiven Geldsystem gesprochen. Nur jetzt wiederum als Schlüsselbild. Ja, das Geldsystem als Phänomen ist destruktiv. Ich gucke aber noch eine Ebene weiter. Habe ich auch drüber geschrieben. Und sage, das Geldsystem ist letztens gewissermaßen zugleich Ausdruck, aber auch ein Segen in der derzeitigen Situation. Weil sonst wäre es viel mühsamer, wenn man nur mit der Schweinehälfte auf der Schulter zum Nachbarn gehen und ihn um sonst wie Kilo Mehl bitten müssten, wird es mühsam. Ne? Letztlich sind das nämlich 1:1 Entsprechungen, ob Tauschen oder Geld. Ne? Das Zinssystem, was es so destruktiv macht und all die Perversionen, die sind ja nur das letzte Tüpfelchen auf dem I, weil es anders noch nicht wahrgenommen wurde, dass wir uns da eben in einem Bewertungsparadigma befinden. Das wäre so mein Wort dafür, mein Bild. Und dann ist für mich der Shift, wahrscheinlich sogar der größte Shift im Ergebnis, weg von dem Bewertungsparadigma, wo ich alles ausgleichen möchte, wo ich für alles meine Energieausgleich in spiritueller Szene, ein Unwort, ja, Der funktioniert so nicht. Das ist ein absolutes Missverständnis. Zum einen, man müsse jetzt von jedem Eintritt verlangen, ist ja nur ein anderes Wort für Eintritt, damit der Energieausgleich stattfindet. Der funktioniert auf ganz anderer Ebene und universell und ich kann das alle Tage beobachten. Ja, bei meinem Leben weitgehend bereits, weil ich es beobachten kann, so funktioniert, bis hin zum Geldfluss. Also, heißt weg vom Bewertungsparadigma für meinen Teil und hin, und daraus ergibt sich alles andere, hin zu einem, ja, man könnte erstmal Wertschätzungsparadigma, im Grunde aber Wert auch noch weg, also einem schätzenden Paradigma, was den anderen nur noch so wahrnimmt, wie er oder sie sind. Ja? Ja, Bedingungslosigkeit, Demut, das sind dann so Worte, das Wort Liebe ist das komplexeste Wort, aber das verstehen die meisten nicht. Da kommt Romantik auf. Ja? Also im Grunde wäre liebevoller Umgang schon das richtige Wort, nur dass die Menschen da halt eben Assoziationen damit verbinden, die wieder nicht passen. Weil das ist kein Gefühl. Es geht nicht um Gefühle, sondern es geht um ein Phänomen. Es ist anders. Ja? Liebevoll sein ist. Ja, das kannst du nicht fühlen in dem Sinne.
Ja, das Stichwort des Bewertungsparadigmas und dieser Tauschlogik ist unglaublich wichtig, dass man da rauskommt. Ne, dass wir selbst in alternativen Kreisen immer noch dieser Tauschlogik folgen. Ne, wenn du mir was gibst, muss ich dir was zurückgeben, etc. Und das ist einfach, das basiert auf Misstrauen letztlich. Und das sind einfach Sachen, die wir in der neuen Zeit nicht mehr brauchen.
Auch noch so eine Sache. Spinnen Misstrauen mal weiter, das ist hochinteressant. Ich bin da immer so ein bisschen perfektionistisch. Entschuldigung, wenn ich da so einsteige. Ich hoffe, du kannst da mit. Okay. Ist ja doof für dich.
Ja, mach.
Misstrauen hat für meinen Teil noch einen Antreiber, der weit davor kommt. Das ist die Existenzangst. Mhm. Ja. Mhm. Jegliche Form von Misstrauen sind letztlich nur Hinweise auf irgendwie geartete emotionale oder materielle oder beides oder noch was anderes. Ja, ich werde nicht gesehen, ist ja fast schon sowas wie eine mentale Existenzangst. Ja, also in all diesen verschiedenen Seinsweisen gibt es Existenzängste und die sind die Antreiber für diese Phänomene wie Misstrauen.
Ja.
Das heißt, auch das gilt es zu durchschauen. Das wiederum sind oft auch, hat seinen Ursprung wiederum in traumatischen Grunderfahrungen, die sogar kollektiv sein dürften.
Ja, ja, ich habe mich mit dem Thema Kollektivtrauma.
Augenblick, jetzt ist wieder ein Moment unterbrochen. Kollektivtraumata, habe ich noch gehört? Jetzt.
Ja, genau. Also, das ist ein sehr wichtiges Muss. Auflösen Muster, worum es jetzt in nächster Zeit geht, wie man also wo die gelagert sind und wie die einfach sauber, ne, in der Konfrontation mit den Urängsten, mit den Existenzängsten, wie die da aufgelöst werden können oder was bereits schon jetzt darunter liegt, weil da ist ja es gibt ja eine Ebene von uns, die von all dem Spiel nicht berührt wird, sondern nach wie vor schuldfrei ist.
Ja.
Und ne, mit der Ebene wieder in Kontakt zu gehen und von der Ebene einfach die Schwingung reinzubitten, die mir gerade zeigt, okay, an welcher Stelle hat denn meine erste Urangst gegriffen, aus der dann wieder so eine Spirale von Schuld und von Misstrauen etc. aufgegangen ist.
Ja. Also das ist auch interessant. Meine bisherige Erfahrung ist so, also zum einen Erwartungen, wie es gelöst werden kann, wurden systematisch nicht erfüllt. Gerade bei den heftigsten Dingen, die ich so selber gerne auflösen wollte und wo ich mir so sehr Begleitung gewünscht habe, ist eher ein Auslöser als eine Begleitung dann da gewesen. Super spannend. Mhm. Das heißt, wir werden da auch entsprechend heftig bis an die Grenze gefordert, damit es möglichst rasch geht. Ja, die geistige Ebene ist effizient. Ja, das ist vielleicht auch ein Hinweis, keine Warnung, ein Hinweis für alle, die meinen, mehr geht nicht, denn es kommt ja nie mehr, als wir verkraften können. Das ist die gute Nachricht. Und hinter diesem Nadelöhr liegt meistens ein neues Reich. Ja, so als Bild. Das ist schnell gesagt. Und ich weiß genau, wie viele sich jetzt ans Hirn langen und sagen werden, naja, erzähl du mir mal, ich stecke gerade im Schlamassel. Selbstverständlich. Und da gibt es derzeit viele davon. Insofern ist das wie einem Blinden von der Farbe reden gewissermaßen. Das ist mir bewusst. Vielleicht lässt sich aber doch spüren, was für eine Zuversicht da drin liegt. Warum? Weil ich das selber, und du kennst das garantiert genauso gut wie ich, weil ich selber durchlebt und erlebt habe, ja, was für Geschenke da effektiv wirklich, wirklich auf der anderen Seite warten. Und das geht halt immer weiter. Und das heißt eben aber auch für diesen Entwicklungsweg So schön es wäre, Begleitung zu haben, realistischerweise kann ich jedem nur empfehlen, wer schnell sein will, wo es die Seele eilig hat, wie ein Freund von mir gerne sagt, warte nicht drauf. Warte nicht drauf, lauf los und sei dir dessen gewahr, sei so mutig wie möglich, dass es funktionieren wird. Da gehört Mut dazu. Das ist auch wichtig zu wissen, natürlich. Es funktioniert aber in jedem Falle nur meistens anders, als man sich das so malt.
Ja, ich habe da diesen Begriff Prozessvertrauen, ne? Und mit Vertrauensvorschuss in den Prozessvertrauen und dann wird dir alles andere gezeigt, wenn du auf dem Weg bist.
Was natürlich heikel ist, ist so dieses Bild, ja, die Dinge wirklich erforschen, erkennen. Ich glaube, es ist beides zugleich. Du bist selber entsprechend ausgebildet. Wenn ich also das Wort Retraumatisierung erwähne, ist klar, was passieren kann. Und auf dem Grad läuft natürlich jeder, der sich damit beschäftigt, faktisch auch entlang. Und je nachdem, mit wem gemeinsam man gegebenenfalls so einen Weg geht, gibt es auch heftige Traumatisierung, weil die Leute meinen, anders ginge das nicht. Das ist gängiges Traumawissen. Blöderweise ist das so. Ja, da werden Prozesse angestoßen, die Leute sacken nochmal richtig rein in genau diese Dinge, von denen sie meinen, dass das der Ursprung sei. Ist aber so nicht. Das sind alles auch noch Geschichten. Nämlich die Traumageschichten bestenfalls, die aber ja auch wiederum ihre Gründe haben. Dann sitzen da wieder Themen dahinter, die wir unbedingt eben nochmal kennengelernt haben wollen und jetzt eben ausräumen dürfen. Die sind aber vor dem Trauma da. Ja.
Ja, da muss man, also in Richtung Retraumatisieren, muss man sehr vorsichtig sein, was man öffnet, mit welchen Geschichten man sich beschäftigt und wo man sich durch die Geschichten einfach nur das festigt oder den Kreislauf irgendwie nochmal dichter, enger zieht, als es vorher schon gewesen ist. Und deswegen arbeite ich so eigentlich da immer auch zweigleisig, dass ich immer, auf der Ebene arbeite und gleichzeitig auf der Ebene arbeite, wo das Trauma einfach noch nie gegriffen hat. Wo es sowas, also wo die Unschuld einfach nach wie vor da ist. Und, und dazwischen einfach diese Brücke zu bauen und zu schauen, an welcher Stelle kann ich das nochmal so fein nachjustieren, dass der Kreislauf sich wieder so auflöst, dass Energie wieder gerichtet laufen kann, ne?
Auflösung ist ein schönes Bild. Also ich mag gerade mal den Bogen spannen noch und dann sind wir am Anfang des Gesprächs auch wieder angelangt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, jetzt auch einen Abschluss zu finden. Und zwar, ich führe mal das Stichwort Ebene 7 ein. Oder wie der Alexander Laurent sagt, die siebte Dimension. Das ist meines Erachtens fast austauschbar gewissermaßen. Es dürfte sich um einen ähnlichen Raum handeln energetisch. Es ist der Überblicksraum über das Bühnengeschehen. In diesem Überblicksraum des Bühnengeschehens herrscht Neutralität. Da kann ich vor allen Dingen auch die Phänomene in Hinblick auf ihren Ursprung erkennen. Da bin ich dort, wo die Themen auch erkennbar sind, die vor dem Trauma liegen, wo alles noch heil ist, wie du das ansprichst. Und es gibt wirklich mächtige Handwerkszeuge. Ich habe gerade selber derartiges kennengelernt in einer Energiearbeit mit einer Nachbarin hier. Und es gibt da super simpel erscheinende Möglichkeiten auf dieser Infoebene das auszuräumen, was zum Traumaerlebnis führt. Das ist völlig schmerzfrei. Das hat mit Emotionen nichts mehr zu tun. Da geht es wirklich lediglich noch darum, mit geeignetem Handwerkszeug abzuscannen, wo bin ich hier, was hat es zu bedeuten und vor allen Dingen, darf ich es jetzt schon auflösen und was darf noch bleiben? Ja, ganz, ganz wichtig.
Also wenn man infoenergetisch medizinisch arbeitet, dann muss man wirklich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel auf einmal löst, ne? Also ich kenne jemanden, der hat aufgrund zu schneller Lösung einfach, ne, sich noch tiefer irgendwo reingeritten. Also dann findet eine Verschiebung statt und also die physische Ebene also braucht manchmal Zeit, damit Lösungen sich auch wirklich, also damit es wirklich entschlackt. Ne, auf der geistigen, emotionalen Ebene, da geht das schneller. Also da können infoenergetische Neustrukturierungen sofort durchfegen. Aber der physische Körper braucht da auch so seine Zeit.
Also nach meiner Erfahrung gibt es unterschiedliche Phänomene da. Eins hast du gerade beschrieben. Ich würde das noch ein bisschen erweitern. Also das kann bis dahin gehen. Also wenn ich sowas tue, ich habe Zugriff auf diese Ebene, dann geht das immer, sagen wir mal, in der Haltung, ich kann nichts falsch machen. Also gerade das Umgekehrte dessen, was du gerade gesagt hast. Ich bin also in so einer Art Gewissheit dessen, dass das, was ich jetzt in der Haltung tue, immer zum Wohle des Ganzen und damit auch des Klienten ist. Ja? Das ist quasi eine Art Schutz. Es braucht aber die Fähigkeit dessen, der dorthin geht, diesen Schutz überhaupt zu ermöglichen. Weil das andere, was passieren kann, ist das, was du gesagt hast, dass dann mit ich will aber eingegriffen wird, zu viel des Guten getan wird, aus dieser Ego-Heiler-Haltung heraus. Und dann passiert genau so etwas. Es kann noch was passieren, nach meinen Erfahrungen. Und zwar, das haben wir auch jetzt gerade erst gehabt in einer Konstellation, dass jemandem dann entsprechend auch einen auf die Nase gegeben wird, erstmal recht freundschaftlich und kurzzeitig, bis hin zu körperlichen Einschränkungen oder ähnlichem, also Körpersymptomen, oder eben Zugang wird einfach gekappt, geht nichts mehr.
Genau.
Solche Dinge können auch passieren. Warum? Weil die Haltung nicht stimmt und nur deswegen, weil dort oben kein Spielen erlaubt ist. Ja? Und insofern gibt es da schon Mechanismen, die das Ganze regulieren.
Ja, habe ich in meiner Heilertätigkeit auch immer wieder. So manchmal habe ich volle Legitimation.
Volle Legitimation. Jetzt hängt es gerade wieder einen Moment. Augenblick. Jetzt geht's wieder.
Genau, in manchen Situationen, Konstellationen habe ich volle Legitimation einzuwirken. Und manchmal wird mir das auch derart entzogen und es wird mir angezeigt, nee, ist der Krankheitszustand oder der aktuelle Zustand ist der größtmöglichsten Harmonie für alle.
Genau.
Und wenn ich jetzt Heilung bewirken würde, würde ich noch mehr Ungleichgewicht schaffen. Und das sind einfach so, wo man alle Ebenen mit rein, also geben kann. Und da bin ich eigentlich auch im Vertrauen, dass, also wenn ich die Legitimation habe, was zu machen, ne, wenn mir die Sachen zur Verfügung gestellt sind, dann sind sie zum höchsten Wohl. So, und wenn ich merke, so, nee, irgendwie kann ich hier gerade nicht arbeiten, dann ist das auch nicht dran in der Konstellation. Das
Genau.
habe ich auch.
Super. Ich finde das gerade ein ganz schönes Abschlusswort. Bist du da bei mir? Dass wir vielleicht genau hier für heute einfach mal eine Zäsur machen und ich einfach die Aufnahme an der Stelle mal beende.